Ja, wenn ich so in die Gesichter blicke, die allermeisten kenne ich hier und habe ich auch schon begrüßt. Ich möchte mich trotzdem kurz noch mal vorstellen. Ich weiß ja auch nicht, wer gerade hinter den Bildschirmen so sitzt. Also mein Name ist Dana Lukas. Ich bin Mühlheimerin schon seit über 20 Jahren und war auch mal hier in dieser Gemeinde. Mein Mann ist in dieser Gemeinde, Josef. Genau, ich bin keine Pastorin. Ich habe meine Ausbildung gemacht auf einer Bibelschule und nenne mich jetzt Hobbytheologin und predige immer noch ab und zu in meiner Gemeinde, ab und zu in anderen Gemeinden, ab und zu hier. Freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht, hier vom Rhein. Das habe ich, genau, Michael sagt noch einen Moment. Es kommt. Ich darf weiterdrücken. Entschuldigung, das war mein Fehler. Das habe ich entdeckt, ihr kennt die Stelle bestimmt, da am Rheinufer. Das ist vor einigen Wochen gewesen, als es doch sehr Hochwasser war. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Und ich fuhr also mit unserem Sohn, mit dem Fahrrad dort vorbei und dann bin ich auf diese Fahne aufmerksam geworden, Peace. Und das war so ein Geistesblitz in dem Moment, dass ich dann angehalten habe und mein Sohn war schon längst über alle Berge. Ich habe gesagt, halt, bleib stehen, ich muss noch ein Foto machen. Und ich dachte so, diese Fahne, die ist wie so ein Fähnchen im Wind. Ja, also die wird von diesem Wind, der dort herrschte, hin und her getrieben und es war ziemlich stürmisch, ist da jetzt voll entfaltet, man kann das Wort gut lesen. Aber der Frieden ist zerbrechlich. Ja, inmitten von diesem Hochwasser, von diesem etwas wilden Rheinufer. Der Frieden ist zerbrechlich. Und ich habe in Gedanken schon mich auf die Predigt vorbereitet und habe gedacht, ich bringe euch dieses Bild zur Predigt mit. Ja, Weihnachten und Frieden. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ja, wir sprechen immer davon, dass Weihnachten ein Friedensfest ist. Warum eigentlich? Ich möchte mal so ganz auf die Ursprünge zurückkommen. Heute wird so einen ganz weiten Bogen schlagen. Man kann ja schon gar nicht mehr erkennen, dass Weihnachten ein Fest des Friedens ist. Ja, also Weihnachten ist ja so überladen worden von Deko. Also es gibt ja überall Weihnachtsdeko, man stolpert ja schon drüber. Alles leuchtet, alles blinkt, manche Häuser sind komplett eingekleidet. Dann finde ich, geht es auch immer mehr um Konsum. Also es ist nicht weniger, sondern mehr geworden. Es geht darum, zu konsumieren, Geschenke zu kaufen. Es geht jetzt schon darum, wie wird das Weihnachtsgeschäft wohl 2023 sein. Aber dass Weihnachten eigentlich ein Fest des Friedens ist, also das muss man schon suchen. Das muss man schon wie die Nadel im Heuhaufen eigentlich suchen. Und ich finde, wir Christen sind eigentlich dazu da, um zu sagen, hallo, das war ursprünglich mal die Bedeutung von Weihnachten, dass Jesus geboren wurde, unser Friedensfürst. Und ich habe euch zwei Verse mitgebracht. Es gibt ganz viele Verse zum Thema Weihnachten, aber ich habe einen aus dem Neuen und einen aus dem Alten Testament. Es handelt sich hier bei Lukas 2, Vers 14 um den Ruf der Engel. Ein Heer von Engeln ruft dies aus. Ich lese nochmal, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist der Vers aus Hoffnung für alle. Ihr habt wahrscheinlich, die meisten von euch, eine andere Übersetzung im Kopf vielleicht. Das ist die Luther-Übersetzung. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Bei diesem Vers bin ich immer so ein bisschen drüber gestolpert, also schon seit Jahren, wo ich so denke, also was soll das denn heißen? Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und ich wollte das schon immer mal recherchieren, das habe ich jetzt endlich gemacht, die Bedeutung dieses Verses. Es bedeutet natürlich nicht, dass der Frieden nur für die Menschen da ist, die Gott gefallen, sondern es bedeutet bei der Menschheit seines Wohlgefallens. Es bedeutet, Gott wendet sich den Menschen, und zwar allen Menschen zu, ohne Ausnahme. Und ja, alle Menschen gefallen ihm, er liebt alle Menschen. Dazu gibt es auch wieder eine Menge von Bibelversen. Ja, es ist Gottes Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Jesus kam für die Menschheit seines Wohlgefallens. Es handelt sich hier auch um den Genitiv. Also es muss wörtlich heißen, Frieden auf Erden bei den Menschen des Wohlgefallens. Das ist jetzt natürlich noch sperriger, deswegen schreibt es keine Bibelübersetzung so. Aber ja, hier wird der Genitiv benutzt, das bedeutet, es handelt sich um Gottes Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an der ganzen Menschheit. Und das ist die Friedensbotschaft. Gott streckt den Menschen seine Hand hin in Jesus. Er streckt ihnen seinen Sohn hin. Gott liebt dich. Ja, ich benutze übrigens immer das Du in der Predigt, weil ich finde, das Du macht es einfach persönlicher. Gott spricht uns ja auch ganz persönlich an und wird hoffentlich auch durch mich heute persönlich sprechen. Ja, es handelt sich bei Weihnachten um Gottes ganz großes Friedensprojekt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Diese Botschaft gelangte zuallererst an die Hirten, Menschen, die damals ganz unten am Rand der Gesellschaft standen, die nicht besonders angesehen waren als Hirten. Aber auch keine besseren Menschen, ganz normale Menschen. Wie du und ich, Menschen halt, mit guten und schlechten Seiten, mit Fehlern, mit guten Charaktereigenschaften. Und der zweite Vers, Jesaja 9, Vers 5. Ich habe irgendwie an den Friedefürst gedacht. Ich habe gedacht, das steht doch irgendwo, dass Jesus der Friedefürst ist. Und dann habe ich mir mal den Kontext angesehen. Wir haben ihn ja heute zusammen gelesen. Sehr schöne Idee von David, fand ich. Ja, wenn man den Zusammenhang liest, ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor, es ist ja sehr viel, es geht hier um Krieg. Und ja, das Volk der Israeliten, also es handelt sich hier um die beiden Nordstämme, Sebulon und Naphtali, es waren ja insgesamt 12 Stämme Israels, die aus den 12 Söhnen Jakobs hervorgegangen sind. Und ja, die allermeisten Stämme wurden eben dann im Krieg verschleppt, unterdrückt. Und so auch diese beiden Stämme. Und ja, mitten in diesem Kriegsszenario kommt dann diese Botschaft rein. Also es ist eine zutiefst politische Botschaft. Ein Volk, das im Dunkeln lebt. Also genau in dieser Gegend, wo das eben damals passiert ist, als die beiden Stämme des Nordreiches von den Assyrern 732 vor Christus eben besetzt wurden und gedemütigt wurden, genau in dieser Gegend ist Jesus geboren, nämlich in Galiläa. Und dies ist eben das Zeichen, dass dort Licht reinkommt. Das ist eine große Ehre für diese ganze Gegend. Ein Zeichen dafür, dass Gott wieder Licht bringt, dort, wo Angst und Not herrscht. Wenn man diesen Text so liest, also ich musste unweigerlich auch an die Situation im Nahen Osten denken. Zuallererst an die Palästinenser, die dort unterdrückt werden, aber auch an die Israelis, die dort in Angst vor Anschlägen leben müssen. An den dort herrschenden Konflikt eben. Die Situation dort ist grauenhaft. Die Region kommt nicht zur Ruhe und die Sehnsucht nach Frieden, die muss doch übermäßig groß sein mittlerweile. Aber es scheint so, dass leider der Hass regiert und die Hoffnungslosigkeit übermächtiger ist denn je. Ich glaube, wir brauchen dort Friedensstifter und Hoffnungsträger. Und ich glaube, dass das die Rolle von uns Christen in dieser Welt ist. Diese Predigt wird heute etwas politisch werden. Also seid gewarnt, das ist ja bei Freikirchen nicht so gewohnt, was die Landeskirchen schon ganz gut können. Wir sprechen bei uns sehr oft über den Frieden miteinander oder über den inneren Frieden. Aber ich glaube, wir haben als Christen auch den Auftrag, in dieser Welt Friedensstifter zu sein. Die Schöpfung zu erhalten und zu pflegen, das bedeutet auch Friedensarbeit. Denn Frieden ist die Voraussetzung für alle anderen guten Dinge. Für Umweltschutz, für Bekämpfung der Armut, Schutz der Minderheiten und so weiter. Alles steht im Kriegsfall auf dem Spiel. Es wird auch ein bisschen biografisch. Ich werde euch auch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Das Thema Frieden beschäftigt mich nämlich schon mein Leben lang. Mein Opa erzählte mir immer vom Krieg in meiner Kindheit. Wir waren sehr eng miteinander, meine Großeltern lebten direkt nebenan und ich habe mit meinem Großvater immer Spaziergänge unternommen, oder er mit mir. Und er hat mir immer vom Scheißkrieg erzählt. Und ich finde, das passt auch an dieser Stelle. So war seine Ausdrucksweise. Er war 16, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Und er war nicht Soldat gewesen, aber er wurde vertrieben aus Westpreußen und er hat seine Heimat verloren, also das ganze Land, den Bauernhof. Und davon hat er immer erzählt, von wie es damals war und wie es dann danach war, dieser Bruch, diese Flucht. Und ja, bei dem Gedanken an Krieg und an diese Flucht, was es bedeutet, alles zu verlieren, da schauderte es mich immer. Und es schien mir immer eine Errungenschaft zu sein, der Frieden. Mit 12 war ich dann auf meiner ersten Friedensdemonstration. Da ging es um den Zweiten Golfkrieg 1990. Ja, seither beschäftige ich mich immer mal wieder, wenn ich Zeit finde, mit kriegerischen Konflikten, schaue mir Dokus an, lese Bücher darüber. Und ich finde, gerade wenn man ein Buch liest, dann kann man die Zusammenhänge, wie ein Krieg entsteht, am besten nachvollziehen. Als ich in der 13. Klasse war, habe ich einen Geschichtszusatzkurs besucht, also auf dem Gymnasium. Und da wurden am Anfang kriegerische Konflikte verteilt, wo dann Referate gehalten werden sollten. Und das war dann so, ja, am Beginn des Schuljahres. Und ich war irgendwie nicht schnell genug. Die ganzen interessanten Konflikte waren alle irgendwie schon schnell weg. Was fiel mir zu? Der Irland-Konflikt. Ich dachte so, boah, wie langweilig. Na gut, okay, aber ich war ganz hinten dran, erst im April, da habe ich mir gedacht, da habe ich ja noch Zeit, das ist ja noch Lichtjahre entfernt. Aber dann so im Dezember, Januar, habe ich dann doch mit der Vorbereitung angefangen und dann plötzlich kam der Irland-Konflikt in den Nachrichten. Und ich las die Zeitung und, das ist doch mein Konflikt. Dann habe ich die Zeitungsausschnitte gesammelt, das machte man noch so damals in den 90ern. Und so ging es weiter. Und im April, am 10. April 1998 wurde dann das sogenannte Karfreitagsabkommen beschlossen, das den jahrzehntelangen Konflikt beendete. Und ich stand einige Tage später nach den Osterferien vor meinem Geschichtskurs und habe mein Referat gehalten und habe dieses Referat mit dem Frieden beschlossen. Ja, und das hat mich damals und heute auch immer noch tief bewegt, weil ich glaube, das ist meine Überzeugung, das habe ich gelernt, dass Frieden immer möglich ist, dass man nur verhandeln muss und zwar zäh und lange und mit allen Vertragspartnern. Wenn man Menschen, Machthaber, die auch gewaltbereit sind, aber als Despoten bezeichnet und sagt, man könne mit ihnen nicht verhandeln, dann ist das nur eine Ausrede für die eigene Feindseligkeit. Ja, meine Abschlussarbeit auf der Bibelschule habe ich dann auch diesem Thema gewidmet und habe über die Frage nach einem gerechten Krieg geschrieben, ob es das gibt. Damals sind die Amerikaner in Afghanistan einmarschiert, 2001, und ein bekennender Christ, evangelikaler Christ, George W. Bush, hat diesen Krieg begonnen. Viele Christen haben das auch mit der Bibel begründet und ich saß in der Bibelschule und dachte nur, nein, man kann keine Kriege mit der Bibel begründen, das geht nicht. Sogar ein Dozent von mir, auch Amerikaner, hat das behauptet und ich habe mich dann da reingefuchst in dieses Thema. Und ich glaube, dieses Wort gerechter Krieg schließt sich aus. Ja, weltweit, David, du hast es erwähnt, gibt es jedes Jahr mindestens 30 Kriege, zurzeit sind es 32, das stimmt. Diese Zahl ist einfach unglaublich groß, weil diese 30 Kriege sind gewaltsame Kriege. Wenn man jetzt noch alle Dispute und Auseinandersetzungen mit hinzuzählt, dann sind es 363, die momentan auf der Erde herrschen. Ich habe schon mal über über das Thema Frieden gepredigt in meiner Gemeinde im Jahr 2016. Und da habe ich noch dieses Bild wiedergefunden. Worauf wir uns verlassen können, Anschläge, Putschversuche, Säuberungsaktionen. Wir erleben ein globales Drama. Was kommt auf uns zu und was gibt uns jetzt Halt? Ja, das war das Titelbild der Zeit. Und ich finde es einfach bezeichnend, gut gezeichnet. Die Welt geht den Bach runter. Und ich finde, es ist einfach wirklich so weitergegangen. Es hat sich seit 2016 nicht geändert, nicht gebessert. Wer gibt uns jetzt Halt? Für mich als Christ war sofort ja Jesus, Jesus der Friedefürst. Aber die Botschaft ist so untergegangen. Es ist eigentlich eine Botschaft, die ja in dieser Welt nicht bekannt ist oder auch wenn, dann belächelt wird. Ich glaube, es ist wirklich angesichts dieser Zeit eine Herausforderung, das wirklich auch zu glauben und dazu zu stehen und auch, ne, wie David sagte, sich dahin zu stellen, Adventslieder zu singen und sagen, ich mache das nicht nur aus Tradition, weil es schön ist, sich schön anfühlt und schön anhört, sondern weil ich das wirklich glaube, dass Jesus der Friedefürst eben ist. Und ja, ich möchte jetzt ein bisschen näher noch auf Jesus eingehen. Jesus hatte zwei Friedensprojekte, nämlich ein großes, Gott mit der Welt zu versöhnen, und ein kleines Friedensprojekt, nämlich die Auswahl seiner Jünger. Wie passend, dass wir auch heute Abend mal haben. Jesus hat ganz, ganz unterschiedliche Männer in seinen Jüngerkreis berufen. Mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also die Fischer zuallererst, Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes. Dann kam Matthäus dazu, ein ehemaliger Zolleinnehmer. Und dabei war auch Simon der Zelot. Und die Zeloten waren damals eine gewaltbereite Truppe. Also man würde sie heute als Terroristen bezeichnen. Ja, die haben auch, die waren bewaffnet und die waren bereit. Also sie arbeiteten im Untergrund daran, durch einen Aufstand die römische Herrschaft zu verjagen. Ja, also die Zeloten, die waren so etwas wie die RAF, die IRA oder auch die Hamas. Es gibt ja derer viele. Und es war auch tatsächlich so, dass im Jahre 66 nach Christus durch einen Aufstand der Zeloten eben ein Krieg ausgelöst wurde und ja, der römische Tempel 70 nach Christus niedergebrannt wurde und ja, das jüdische Volk in die Diaspora geflohen ist. Ja, aber jetzt befinden wir uns wieder bei Jesus. Also all diese Menschen befanden sich jetzt in der Nachfolge Jesu. Und all diese Menschen, also all diese Jünger, es waren ja auch nicht nur diese 12, der Jüngerkreis, Jüngerinnenkreis war in Wirklichkeit auch viel größer. Das hat auch literarische Gründe, warum man das immer auf diese 12, glaube ich, beschränkt. Aber ja, auf jeden Fall dieser Jüngerkreis, all diese Menschen verband eine Hoffnung, nämlich Frieden. Die Jünger, die kamen vom Text, vom Jesaja-Text her. Und sie haben gedacht, Jesus wird der König werden, der Frieden bringt und der die Römer verjagt. Das war ganz klar ihre Hoffnung. Das sieht man auch daran, wie sie aneinander vorbeireden. Ich habe jetzt einen Text mitgebracht aus Lukas 22. Die Verse 22 bis 26. Und Jesus spricht hier, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, in Wein und Brot verteilt, dies ist mein Leib, er hat nochmal seinen Tod angekündigt und dann spricht er. Der Menschensohn muss zwar sterben, weil es Gott so bestimmt hat, doch wie schlimm ist es erst für den, der ihn verraten wird. Da begannen die Jünger einander zu fragen, wer von ihnen denn so etwas je tun würde. Und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Ja, Jesus spricht also von seinem Leiden, von seinem Tod. Und was machen die Jünger? Sie streiten sich über Pöstchen. Ja, so menschlich ist dieser Text. Ich möchte mich auch nicht über die Jünger erheben, also weil, ja, die Empörung kommt immer vor dem Fall. Also die Jünger empören sich. Also ich würde Jesus niemals verraten und verleugnen. Nein, nein, nein. Und ja, aber wir überschätzen uns selbst. Hochmut kommt vor dem Fall, steht auch im Alten Testament. Ja, nein, alle Jünger haben Jesus verlassen, als die Römer kamen, beziehungsweise als die Tempelwache Jesus festgenommen hat und zu den Römern ausgeliefert hat. Und ja, die allerwenigsten sind bei Jesus geblieben. Später hat sich das dann geändert, als der Heilige Geist kam und die Jünger sind später auch ermordet worden, zu Märtyrern geworden, aber zu der Zeit war es noch ganz anders. Die Jünger sprechen über Posten, sie stellen sich vor, wie Jesus dann demnächst König wird und wer dann so welchen Posten haben wird dann in diesem Reich und Jesus sagt, Moment mal, ihr wollt mächtig sein, aber ich habe was ganz anderes vor. Wenn ihr mächtig sein wollt, dann müsst ihr erstmal Diener werden, so wie ich. Es geht darum, sich selbst zu erniedrigen, nicht um sich selbst zu erhöhen. Das ist eigentlich eine Kernaussage im christlichen Glauben. Dienet einander in Liebe, hat Paulus das genannt. Das kann man eigentlich gar nicht genug betonen. Ich habe dieses dienet einander in Liebe oder dieses, dem Nächsten zu dienen, das klingt dann auch wieder so ein bisschen fremd für uns. Also bei dienen haben wir jetzt ganz andere Assoziationen im Kopf. Deswegen habe ich das mal so ein bisschen aufgebrochen und habe das mal aufgebrochen in 5 kurze Punkte, die ich euch jetzt noch mitgeben möchte, mein praktischer Teil. Was bedeutet, dienet einander in Liebe? Also was kann eine friedfertige Haltung sein? Erstens die Kompromissbereitschaft. Die Kompromissbereitschaft ist vielleicht das Schwierigste und das Effektivste zugleich, wenn es um Frieden geht. Die Kompromissbereitschaft bereitet dem Frieden einen Weg. Zwischen Konfliktparteien, zwischen Ländern, zwischen Ehepartnern, zwischen Geschwistern, zwischen Nachbarn, Freunden. Ja, denkt euch jegliche Beziehung aus. Kompromissbereitschaft ist das Schwierigste und das Effektivste. Das Effektiv ist auch das Zweite, nämlich Zuhören. Zuhören ist ein Geschenk, das ich dem anderen mache. Es ist eine liebevolle Tat, auch wenn es passiv wirkt. Aber dem anderen zuzuhören ist höchst effektiv und es verlangt große Konzentration von mir, Selbstbeherrschung und Demut, dass ich nicht schon wieder selbst spreche, nicht schon wieder erwidere, was ich darauf sagen will oder was meine Meinung dazu ist oder was ich fühle oder was mich betrifft, sondern dass ich noch mal einen Moment länger zuhöre und vielleicht sogar eine Nachfrage stelle und derjenige kann noch mehr ausführen, was er meint oder wie es ihm geht. Diese Person wird sich wirklich respektiert und wertgeschätzt fühlen. Zuhören. Und das Dritte, sich um Verständnis bemühen. Also das Verständnis folgt eigentlich dem Zuhören auf den Fuß. Wenn ich wirklich zuhöre, werde ich auch viel mehr verstehen. Ein Sprichwort sagt, wer redet, sät, wer zuhört, erntet. Also ich werde etwas lernen, ich werde verstehen. Ich werde verstehen, wie der andere denkt oder wie er sich fühlt. Und dann werde ich auch kompromissbereiter, ja, da schließt sich der Kreis. Aber ich habe noch 2 Punkte, nämlich Wohlwollen. Ich liebe dieses Wort Wohlwollen, denn es drückt einfach eine positive Haltung dem anderen gegenüber aus. Ich nehme erstmal das Positive vom anderen an. Ich unterdrücke erstmal alle negativen Gedanken, Vorurteile oder Misstrauen. Und das Letzte, Großzügigkeit. Ich möchte ermutigen, um des Friedenwillens einfach großzügig zu sein. Überseht großzügig die Fehler der anderen. Das wünschen wir uns auch für uns selbst. Seid nicht nachtragend. Seid auch großzügig mit Geld, denn Geld ist schließlich dazu da, um es unter die Leute zu bringen oder auch sich selbst etwas Schönes zu gönnen. Geld ist nicht dazu da, dass es irgendwo auf Banken liegt. Ja, seid großzügig mit anderen an Weihnachten und mit euch selbst. Dies ist meine Anregung zu einem friedfertigen Lebensstil. Seid kompromissbereit, hört zu, bemüht euch zu verstehen, zeigt Wohlwollen und Großzügigkeit. Ja, am Anfang habe ich das Bild gezeigt von der Fahne, von dem Peace, von dem zerbrechlichen Frieden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir darum kämpfen, dass wir den Frieden erhalten in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in unserem Land und auch weltweit, dass wir da eine Rolle des Friedensstifters einnehmen. Das würde ich mir wünschen. Das Gebot der Feindesliebe hinterließ Jesus dieser Welt, um diese Welt zu befrieden. Es gilt so lange, bis er wiederkommt, um endgültig Frieden zu schaffen. Und bis dahin werde ich weiterhin zur nächsten Friedensdemo gehen und mein Schild hochhalten, auf dem steht: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Amen.